Wir beten. Herr Jesus Christus, viele Menschen haben dir zugejubelt und dich dann doch allein gelassen. Wir bitten dich, hilf uns durch deinen Geist, dir zu folgen, bei dir zu bleiben und auch bei Widerspruch und Anfechtung zu dir zu stehen. Dir und dem Vater zur Ehre und uns zum Heil. Amen. Das Wort für die Predigt, das wir heute vorgeschlagen ist, steht im Markus-Evangelium Kapitel 14. Eigentlich die Verse 3 bis 9, aber ich lese die beiden Verse vorher und hinterher mit, weil sie den dunklen Rahmen dieser hellen Geschichte bilden. Und man kann diese Geschichte, denke ich, nur mit diesem Rahmen verstehen oder muss sie von dort her verstehen. Markus 14. Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen, ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau. Die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, dass er ihn an sie verriete. Da sie das hörten, wurden sie froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter Gelegenheit verraten könnte. Liebe Mitchristen, das Ende dessen, was bisher war, naht. Keiner ahnt es. Aber dunkel braut sich zusammen. Hinter den Kulissen planen hohe Herren hinterlistig die erforderlichen Maßnahmen. Die Wahrheit darf das Volk nicht erfahren, denn Aufruhr oder Unruhe muss um jeden Preis vermieden werden. Hinter dem Rücken geschieht Verrat aus den eigenen Reihen. Geld wird eine Rolle spielen. Markus 14. Aber in Varianten wiederholen sich solche Szenen durch die Geschichte hindurch bis in unsere unmittelbare Gegenwart hinein. Und da mittendrin diese Frau. Das Ende dessen, was bisher war, bereitet sie vor. Vermutlich unbewusst. Aber die Intuition der Liebe lässt sie etwas von innen heraus tun, was so unendlich kostbar ist. Die Zuschauer sehen nur sinnlose Verschwendung. Die Jesus am nächsten sind, protestieren gegen dieses prophetische Zeichen. Die Besserwisser belehren, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also gebe er bitte Spenden für die Armen und Notleidenden. Und im Übrigen handle er vernünftig, rational und rationell. Was diese Frau macht, ist in den Augen der frommen Männer empörend und ärgerlich. Sie fahren diese Frau an, sie schnauben sie an, wirklich. Schnauben sie voll. Wer war sie überhaupt? Markus sagt dazu nichts. Ihm ist das gar nicht wichtig, auf ihre Tat kommt es an. Aber Johannes verrät uns ihren Namen. Maria. Das ist dieselbe, die Jesus zu Füßen saß und zuhörte, während ihre Schwester Martha durch die Küche wirbelte, nicht die Kirche, das vielleicht auch, und für das Essen sorgte. Und sie erinnern sich, wie dann die Schwester kam und sich vor den beiden aufpflanzte und Jesus deutlich darauf hinwies, so kann es doch wohl nicht gehen. Stört dich das nicht, kümmert dich das überhaupt nicht, dass meine Schwester mich im Stich lässt und mich allein dienen lässt. Sag ihr wenigstens, dass sie mit Hand anlegt und mich unterstützt. Eigentlich hätte sie einen kräftigen Tritt in den Hintern verdient. Und die Jünger in der heutigen Geschichte sind gerade dabei, zu diesem Tritt auszuholen, als Jesus sie unterbricht. Er nimmt Maria in Schutz, so wie damals schon, als er sagte, Maria hat das Gute, das bessere Teil für sich ausgewählt, das soll ihr nicht genommen werden. Maria war also eine Wiederholungstäterin. Jetzt sagt Jesus, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr es dieser Frau so schwer? Sie hat ein schönes und gutes Werk an mir getan. Ihr könnt euch darauf verlassen, wo auch immer in der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird, wird auch von dem geredet werden, was sie getan hat, zur Erinnerung an sie. Maria war eine Wiederholungstäterin. Eine Wiederholungstäterin der Liebe. Sie scheint damit nicht in diese Welt zu passen. Nicht mal in die fromme Welt. Aber sie tat genau das, was diese Welt am nötigsten hat. Sie tat das, was Jesus am höchsten bewertet. Schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an unter der Überschrift, wozu die Liebe fähig ist. Wozu die Liebe fähig ist. Von mir aus auch unter der Überschrift, wozu die Liebe unfähig ist. Denn Liebe ist unfähig zur Berechnung. Liebe ist schlecht, ganz schlecht in Mathematik. Die Jünger waren darin gut. Und Judas ganz besonders. Johannes sagt, dass er es war, der sofort anfing zu rechnen. Sachliche Berechnungen und gemeiner Verrat an Unschuldigen können sehr eng beieinander liegen, ihr Lieben. Das ist bis zum heutigen Tag so und bis in unsere Gesellschaft hinein so und bis in unser Gesundheitswesen hinein so, wo das Geld zählt und nicht der Mensch, der Profit, aber nicht die Not. Und einige Resultate dessen beobachten wir jetzt gerade. Aber noch einmal 2000 Jahre zurück. Judas rechnet. Für über 300 Denare hätte man das verkaufen können und den Erlös natürlich den Armen geben. Dieses Salböl hat mehr als den Jahreslohn eines Arbeiters gekostet. Es war ein Alabasterfläschchen voll von echtem, sehr kostbarem Nardenöl. Dieses Duftöl bzw. der Rohstoff dafür musste aus dem Himalaya importiert werden. Dieses Fläschchen war beutelförmig, ohne Henkel und Fuß. Und der längliche Hals musste beim Gebrauch zerbrochen werden. Abgebrochen. Und der Duft war dann so stark, dass man das im ganzen Haus gerochen hat. Ich denke nicht, dass jemand von uns so ein Salbölfläschchen im Wert von 15.000 Euro oder mehr zu Hause hat. Aber so ein Ding nimmt Maria, zerbricht es und schüttet den Inhalt auf den Kopf von Jesus. Irre, oder? Irre. Aber Jesus lässt sich das gefallen. Jesus konnte Liebe annehmen und geben. Und das ist ein ganz tiefer Zusammenhang. Wir hätten damit sicher Schwierigkeiten und das hat auch seinen tiefen Zusammenhang. Nur wer überfließende Liebe annehmen kann, kann auch überfließend Liebe geben. Wir berechnen lieber. Wenn der mir so viel gibt, muss ich mich revanchieren, dann muss ich dem so und so viel wiedergeben. Auch bei älteren Menschen beobachte ich das häufig, wenn man ihnen mal hilft, dann wollen oder müssen sie das gleich bezahlen. Auch wenn der Helfer das gar nicht will, aber die haben gar keine Ruhe, die können nicht schlafen, bis sie sich abgefunden haben, wie sie sagen. Das heißt, sie können keine Liebe annehmen. Und umgekehrt können auch viele nicht mehr helfen, ohne dafür etwas zu erwarten an Geld oder Gegenleistung. Selbst in der Diakonie muss sich Nächstenliebe rechnen. Alles muss kostendeckend sein. Qualifizierung, Qualität, Punkte und Dokumentierung sind alles. Und es ist kaum möglich, sich diesen Sachzwängen zu entziehen. Wer in unseren Wohlfahrtskonzernen noch Glaube und Liebe weitergeben will, dem wird es häufig so schwer gemacht wie der Maria hier. Leider mit dem Unterschied, dass Jesus nicht mehr so da ist, dass er sie vor den anderen hörbar und sichtbar in Schutz nimmt. Und man kann nur größte Hochachtung haben vor denen, die auch in diesen Sachzwängen und Strukturen versuchen, Glaube und Liebe zu leben. Und die gibt es ja zum Glück. Natürlich ist der Dienst an Armen und Hilfsbedürftigen und soziales Engagement gut und notwendig. Jesus lehnt das überhaupt nicht ab. Im Gegenteil, er sagt, ihr habt alle Zeit Arme bei euch und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mit dem ersten Teilsatz spielt er auf 5. Mose 15 an. Dort steht, es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Vorher lesen wir allerdings, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein, denn der Herr wird dich segnen, wenn du nur der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und alle Gebote hältst. Armut entspricht nicht Gottes vollkommenem Willen und Segen. Armut zeigt an, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und man sollte etwas dagegen tun. Mit dem zweiten Teilsatz, wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun, gibt Jesus den Jüngern Gelegenheit, ihr tiefstes Motiv bei ihrer Kritik an Maria zu prüfen. Geht es ihnen tatsächlich um die Armen? Oder reden und kritisieren sie sie nur, weil sie sich vielleicht unbewusst durch Marias Liebe in Frage gestellt fühlen? Jedenfalls, Liebe ist nicht fähig zur Berechnung. Sie ist ganz schwach in Mathematik. Aber sie ist fähig zur Ganzhingabe, zur Hingabe des Besten, was man hat. So wie Gott sein Bestes, seinen Sohn gab. Das Beste gegeben und gebrochen. Gottes Sohn starb am Kreuz buchstäblich an einem gebrochenen Herzen. Das ist biologisch, körperlich so und wohl auch seelisch, geistlich so, wie die Evangelien zeigen. Und es brach Gott dem Vater das Herz, als er seinen Sohn in den Tod gab, so wie Maria eben dieses Gefäß zerbrach, zerschlug und das Beste gab, was sie hatte. Liebe und Zerbruch. Liebe und Zerbruch. Die Liebe bewirkt, dass die harte Schale des Menschen zerbricht. Und dass der Mensch fähig wird, das Kostbarste, was er hat, und sich selbst zu geben. Liebe und Hingabe sind nicht berechnend. Sie ereignen sich auch nicht nur in den Gedanken, sondern sie gehen aufs Ganze und betreffen den ganzen Menschen. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele, ganzem Gemüt, allen Fähigkeiten, allem, was du hast. In unserem Land oder in unserer Kirche sind ja schon Menschen verdächtig, die Gott oder Jesus nicht nur mit wohlformulierten Gedanken lieben, sondern auch noch mit ihren Gefühlen oder gar noch Emotionen und dass das dann vielleicht noch körperlich durch bestimmte Gesten ausgedrückt wird, die liturgisch gar nicht so vorgeschrieben sind. Schon solche Menschen erfahren bei uns häufig Ablehnung, werden gleich als Schwärmer abgetan, was so jedem Fußballfan und jedem Musikfan zugestehen, jedem verliebten Mädchen und Jungen, das soll ein Gläubiger Jesus gegenüber keinesfalls zeigen. Nein, bewahre dort deine harte Schale und deine steife Form, denn was nicht rational ist, ist unerwünscht und peinlich. Aber die Liebe ist eben nicht nur rational und sie ist nicht berechnend. Da darf es auch duften. Sie gibt alles. Und ein zweites, die Liebe und sie allein entwickelt ein prophetisches Gespür für das, wo es hingeht und was jetzt zählt. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern mit klaren Worten erklärt, dass er überliefert und getötet werden wird. Und die Jünger haben nichts, aber auch gar nichts verstanden. Und hier kam diese Frau, die diese Ankündigungen vielleicht nie gehört hat, und salbt Jesus im Voraus für sein Begräbnis. Woher hat sie das? Die Liebe hat ihr den Weg gewiesen. Die Liebe zeigte ihr, was im Herzen Gottes war. Die Liebe zeigte ihr, was Jesus wohltun würde. Judas verriet ihn. Die Jünger schliefen in der schwersten Stunde von Jesus und dann rannten sie davon. Petrus verleugnete ihn. Diese Helden. Kann man alles verstehen und wir hätten es vermutlich nicht besser gemacht. Aber die einzige Wohltat, die Jesus in seiner Passion empfing, war diese Salbung durch die Frau, deren Namen Markus nicht einmal nennt. Denn es sollte nicht nur Maria sein, der die Liebe so den Weg weisen möchte. Wozu die Liebe fähig ist, nicht zur Berechnung, aber zur Ganzhingabe. Und Liebe an sie allein entwickelt ein prophetisches Gespür für das, wo es hingeht und was jetzt zählt. Das Ende dessen, was bisher war, das Ende der Geschichte des irdischen Jesus naht. Auch das Ende des jetzigen Teils der Geschichte unserer Welt naht. Dunkles braut sich zusammen. Was geschieht eigentlich hinter den Kulissen? Mit welchen Absichten? Wer blickt da durch? Was wird kommen? Und nicht nur von außen, auch von innen droht und geschieht Verrat und Zerstörung. Wesentliche Inhalte des christlichen Glaubens werden verraten, über Bord geworfen, weil die Salzwirkung der Gemeinde von Jesus nachlässt oder gar nicht mehr da ist, geht der Fäulnisprozess dieser Welt voran. Jesus sagt dazu, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe der vielen erkalten. Das haben wir jetzt. Professoren und Institute stellen Prognose und Konzepte unterschiedlichster Art auf. Ob das hilft und wie lange? Und wie grundsätzlich? Worauf kommt es jetzt an? Jedenfalls auch auf solche Marias, die es auch in männlicher Ausführung geben darf. Menschen, die zeigen, wozu die Liebe fähig ist, zur Hingabe statt Berechnung, zur Wohltat inmitten des Dunkels. Liebe hat ein prophetisches Gespür dafür, wo es hingeht und worauf es jetzt ankommt. Und so hat die Liebe neben dem Glauben immer auch die Hoffnung dabei. Sie hat Hoffnung und allen Grund zur Hoffnung, kennt sie doch Gottes gutes Ziel, das kommen wird, und lebt sie schon darauf. Und so wie nach 2000 Jahren noch von Marias Tat erzählt wird, so werden die Taten ihrer Nachfolger noch in Ewigkeit zählen. Auch wenn sie auf der Erde vielleicht sogar von den Frömmsten zurückgewiesen wurden. Die Liebe spürt und tut, wozu Jesus Ja sagt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist die menschgewordene Liebe Gottes. Du hast dich ganz gegeben für uns, dich selbst und alles, was du hattest. Es ist uns so schwer, diese Liebe, deine Liebe zu fassen und noch schwerer, sie zu erwidern. Wir danken dir für diese Frau, deren Geschichte für immer mit deinem Evangelium verbunden ist. Wir danken dir für das, was sie uns lehrt. Wir bitten dich für uns um die Salbung deines Geistes, damit deine Liebe so in unsere Herzen ausgegossen wird, dass sie aus unserem Leben wieder herausfließt. So leite uns in deiner Liebe. Zeige uns, was dran ist, gerade in unserer besonderen Situation. Bitte gib uns einen erleuchteten Verstand, aber auch eine Liebe, die nicht vom Verstand begrenzt ist. Gib uns Augen, die tiefer und weiter sehen und nicht am Äußeren und Materiellen hängen bleiben. Wir danken dir für alle Menschen in Diakonie und Pflege und im Gesundheitswesen, die sich selbstlos einsetzen und die mehr geben, als Vorschrift ist. Lass sie umso reichlicher gesegnet sein. Hilf ihnen, Entmutigungen und Rückschlägen zu widerstehen und weiter deinen Willen zu tun. Wir klagen dir, wo Lieblosigkeit und Berechnung herrschen und so weder den Menschen noch dir gedient wird, bis in unsere Reihen hinein. Hilf uns, die gegenwärtige und die kommende Situation mit deinen Augen zu sehen und beherzt zu handeln. Danke, dass deine Liebe noch ganz andere Wege kennt als die, die kühle Köpfe uns erklären. Erbarme dich über unser Land, unsere Welt und uns persönlich. Gemeinsam beten wir, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.